Ja, guten Morgen, schön euch zu sehen. Auch nochmal ein Dank von mir an euch, dass ihr für uns gebetet habt, dass wir heil und sicher hin und wieder zurückgekommen sind. Und ja, wir wurden auch echt reichlich gesegnet auf besondere Weise. War wirklich eine besondere gesegnete Zeit mit den Brüdern zusammen. Ja, wir sind in Jesaja 22 und Vers 15. Herr und Vater, wir bitten dich, dass du uns jetzt offene Herzen schenkst für dein Wort, dass wir dein Wort hören und es annehmen. Herr, du hast dieses Wort gesandt und du hast uns gesagt, dass ja jedes Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht, für uns Speise ist, Brot, dass wir davon leben, dass unsere Seele davon lebt. Du hast uns gesagt, dass die Schrift, alle Worte der Schrift von dir eingegeben sind und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wir wollen uns beugen unter dir, wollen das annehmen, was du zu sagen hast und wollen dich bitten, dass du ja das bewirkst in uns, wozu dieses Wort auch ausgesandt ist, heute Morgen hier an uns, an mich persönlich, Herr. Bitte wirke dein Werk durch dein Wort in uns, durch die Kraft deines Geistes. Amen. So sprach der Herr der Heerscharen, auf, geh zu diesem Verwalter da, zu Schebna, der über das Haus des Königs bestellt ist, und sprich, was hast du hier und wen hast du hier, dass du dir hier ein Grab aushaust? Du, der sein Grab aushaut hier auf der Höhe, sich eine Wohnung in den Felsen meißelt. Siehe, der Herr wird dich weit wegschleudern, dich hin und her schütteln, Mann. Er wird dich festpacken, zu einem Knäuel wird er dich fest zusammenwickeln, wie den Ball dich wegschleudern in ein Land, das nach beiden Seiten weit ausgedehnt ist. Dort wirst du sterben und dorthin kommen deine Prunkwagen, du Schande für das Haus deines Herrn. Und ich werde dich von deinem Posten wegstoßen und aus deiner Stellung wird man dich herunterreißen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eljakim rufen, den Sohn des Hilkia. Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand geben. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schultern legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einen festen Ort, und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Würde sein. Dann werden sie sich an ihn hängen, die ganze Bürde seines Vaterhauses, die Sprösslinge und die Schößlinge, alle kleinen Gefäße, von den Beckengefäßen bis zu allen Kruggefäßen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, wird der Pflock weichen, der an einem festen Ort eingeschlagen war, und er wird abgehauen werden und fallen. Und die Last, die er trug, wird beseitigt werden, denn der Herr hat geredet. Mittendrin in diesen Worten Gottes über die verschiedenen Völker um Israel herum, mittendrin auch in den Worten des Gerichts über Völker und Völkerscharen, über Nationen, haben wir gesehen in Kapitel 22 letzte Woche, dass Gott hier zu seinem Volk spricht. Und mittendrin spricht er jetzt ein sehr persönliches Wort an einen bestimmten Menschen hier. An einen, Menschen, der eine Aufgabe hat, einen Auftrag hat. Er soll Verwalter sein im Haus Gottes, im Haus des Königs, besser gesagt. Gott beauftragt Jesaja. Er sagt zu ihm: Auf, zieh los, geh los. Ich habe eine Botschaft für diesen einzelnen Menschen, für Schebner. Wer ist dieser Schebner? Wir wissen nicht viel von ihm. Wir wissen, dass er ein Verwalter war. Er war gesetzt über das Haus des Königs. Es gibt eine Stelle in 2. Könige 18, wo wir einen solchen Schebner finden. Da wird er beschrieben als der Schreiber. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hier wirklich um denselben Schebner geht, denn im selben Vers ist auch von Eliakim die Rede, dem Verwalter des Hauses, dem Palastvorsteher. Und in 2. Könige 18 ist also schon das eingetreten, was wir hier lesen, nämlich dass Eliakim in diese Position gesetzt wurde. Ich glaube nicht, dass dieses Wort, was Gott über Schebner gesprochen hat oder an Schebner gerichtet hat, dass das zusammenpasst damit, dass er dann sozusagen die Schreiberposition übernommen hat. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es sich hier um zwei verschiedene Personen handelt. Ansonsten ist uns aber eigentlich nichts bekannt über diesen Schebner. Es geht also hier um den Verwalter des Hauses des Königs, und zwar des Königs Hiskia, dem Nachkommen Davids. Und es sind Worte des Gerichts über Schebner. Was wird uns über Schebner gesagt? Was sagt Gott hier über Schebner? Dieser Verwalter, er zeichnet sich dadurch aus, dass er sein eigenes Grab schaufelt, wenn man so will. Er meißelt sich ein Prachtgrab in den Felsen. Warum tut er das? Er will seinem Leben und dem Leben möglicherweise auch seiner Familie ein Andenken bewahren. Ich weiß nicht, ob du schon mal über einen Friedhof gegangen bist, die allermeisten von uns sicherlich. Und dann gibt es diese prächtigen Familiengräber. Ne? Und so muss man sich das vorstellen. Schebner bereitet ein prächtiges Grab vor. Und dann könnte man ja sagen, na gut, der Mann ist klug. Er setzt sich mit seinem eigenen Abscheiden sozusagen auseinander. Ist doch ein guter Mann, der schon mal sich Gedanken macht über seinen Tod. Aber Gott wirft ihm vor, du bist dabei und haust dir ein Grab aus. Und letztendlich ist dein Ziel oder ist dein Sinnen, dein Trachten danach ausgerichtet, dir selbst etwas zu bauen, ein Denkmal dir zu setzen. Dieser Schebner, ihm geht es darum, gut dazustehen bei den Menschen. Er versucht sich selbst einen Namen zu machen. Er dient sich selbst. Und er fürchtet Gott nicht. Und lebt in Selbstsicherheit. Warum? Weil wir gerade vorher im Kapitel eigentlich gelesen haben, dass Gott dem Volk Israel gesagt hat,
da kommt ein Gericht auf euch zu. Da kommt eine Armee auf euch zu. Und er hat ihnen deutlich gemacht, ihr vertraut auf eure Stärke, ihr vertraut auf eure Waffen, ihr vertraut auf eure Macht. Stattdessen solltet ihr auf mich schauen. Stattdessen solltet ihr mich suchen. Stattdessen solltet ihr umkehren. Und da ist mittendrin einer, der genau so denkt und handelt. Er fürchtet Gott nicht. Er sieht nicht das, was Gott in seinem Wort ganz klar sagt und lebt in seiner Selbstsicherheit. Er lebt nicht zuerst vor allen Dingen und vor allen Dingen zur Ehre seines Königs und seines Gottes. Hier wird uns gesagt, er ist eine Schande für das Haus seines Herrn. Und er hört den Ruf Gottes zur Umkehr nicht. Und Gott sagt in diesem Wort des Gerichts über Schebna, du wirst weggenommen werden. Aber Gott hat jemanden, den er an deine Stelle setzen will. Und das ist dieser Eliakim. Und das ist ganz interessant. Der Name bedeutet, Gott lässt aufstehen. Gott erhebt. Gott richtet auf. Oder, ja, das Aufstehen kann auch Auferstehen bedeuten. Gott lässt auferstehen. Während Schebna mit dem Tod beschäftigt ist, während ihm ein Tod der Schande vorausgesagt wird, ist Eliakim der, den Gott erhebt, den Gott zum Leben bringt. Er ist ein Auferstandener. Gott nennt Eliakim mein Knecht. Und das ist so wichtig. Schebna hat diese Aufgabe bekommen als Verwalter über das Haus des Königs. Und er tut seinen Dienst anscheinend nicht besonders gut. Aber vor allen Dingen dient er nicht zuallererst und vor allen Dingen Gott. Das, was wir gesungen haben, ne? Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, dich lieben, dir dienen. Das ist diese tiefe Erkenntnis, die wir haben als Kinder Gottes durch Jesus. Wir gehören uns gar nicht mehr selbst, sondern wir gehören Gott. Wir sind nicht Diener oder wir dienen nicht uns selbst. Wir dienen auch nicht Menschen zuallererst, sondern wir dienen zuallererst und vor allen Dingen Gott. Wir sind Diener Gottes. Und deswegen sagt Gott hier über Eliakim, er ist mein Knecht. Und deswegen überträgt Gott ihm die Herrschaft. Er erhebt ihn zum Vater über Jerusalem und Juda. Er gibt ihm die Schlüsselgewalt über das Haus Davids. Er ist wie ein fest eingeschlagener Pflock an einem festen Ort. Und er wird bezeichnet als der Thron der Ehre, der Ehrenthron seines Vaters. Sein Leben ist ehrenvoll und deswegen kann sich sozusagen sein Vater auf ihn setzen und wird verherrlicht durch das Leben seines Sohnes, wird der Vater geehrt und verherrlicht. Und dann hängt an ihm das ganze Gewicht der Nachkommen seines Vaters. Er ist also wie so ein größerer Nagel, an dem alle möglichen Gefäße aufgehängt werden. Der letzte Vers hier, der Vers 25, ist ein bisschen zweideutig. Er wird auch in den unterschiedlichen Bibelübersetzungen unterschiedlich übersetzt. Der Zusammenhang wird unterschiedlich übersetzt. Manche beziehen ihn auf Eliakim. Und dann würde der Vers 24 und 25 bedeuten, dass hier eigentlich eine Warnung vorliegt. Nämlich wenn er jetzt diese Position hat und alle seine Nachkommen und seine Familie sich an ihn hängen, das ist im Grunde so eine Art Geschichte, ja, ne, Vitamin B. Also Eliakim hat diese Position und alle hängen sich an ihn. Im Grunde ist das Vetternwirtschaft, Korruption. Wenn das so passiert, dann wird Gott diesen Pflock auch wieder wegnehmen. So könnte man das dann verstehen. Aber ich glaube eher, dass es anders zu verstehen ist, aufgrund dessen, wie dann im Neuen Testament eigentlich diese Verse aufgegriffen werden und wie sie gedeutet werden. Und deswegen würde ich sie eher so verstehen, dass tatsächlich Vers 25 sich auf den Pflock bezieht, der vorher dort war, auf Schebna. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, wird der Pflock weichen, der an einem festen Ort eingeschlagen war. Und er wird abgehauen werden und fallen und die Last, die er trug, wird beseitigt werden, denn der Herr hat geredet. Was haben die Worte an Schebna, den Hausverwalter Hiskias, mit uns zu tun? Fragst du dich wahrscheinlich. Wisst ihr auch, wir dienen einem König, dem Christus Jesus. Auch wir sind Hausverwalter, du und ich. Was ist unser Haus? Ich habe hier 6 oder 7. 7 wäre ja die vollständige Zahl, ne? Aber ich glaube, ich habe 6. 6 Punkte, wo wir sehen können, dass wir eingesetzt sind als Hausverwalter. Das erste Haus, von dem ich sprechen will, ist mein Herz. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In 1. Petrus 3, Vers 15 sagt Petrus: Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das Herz, was Gott uns gegeben hat, unser Innerstes, ist der Ort, wo Gott seinen Geist hineingegeben hat, seinen Heiligen Geist. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du in dieses Haus, hast du den Heiligen Geist empfangen, hast du Gott selbst, Christus, hast du empfangen. Halte ihn heilig in deinem Herzen. Du hast eine Hausverwaltung. Das ist dein Haus. Halte den Christus heilig in euren Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Galater 4, Vers 6 sagt Paulus: Weil ihr aber Kinder seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Aber Vater. Unser Herz ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Peter hat immer gesagt: Und wie geht's ihm da drin? Haltet den Christus heilig. Das ist unsere Hausverwaltung. Und was bedeutet das? Der Heilige Geist ruft: Aber Vater. Das ist Gebet. als Jesus in den Tempel in Jerusalem gekommen ist, in das Haus Gottes, da hat er die Hausverwaltung tatsächlich wahrgenommen und hat alles rausgeschmissen aus diesem Haus, was nicht dem gedient, dem Zweck gedient hat, wofür dieses Haus da war. Wofür ist denn dieses Haus da? Jesus sagt, es soll ein Bethaus sein. Haus des Gebetes. Paulus sagt, betet alle Zeit. Das ist mein Herz. Ein Gebetshaus. Gebetshaus ist ja eine große Sache, ne? In den letzten Jahren, ne? Gebetshaus Augsburg oder was weiß ich. Wisst ihr, wir brauchen kein Gebetshaus. Wir haben ein Gebetshaus. 24/7. Hier. Richtig. Der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ruft in uns, Abba, Vater. Das ist meine Hausverwaltung. Ich bin eingesetzt als Verwalter. Ein zweiter Punkt, was ich als Haus sehen kann, als Haus des Königs, das ist mein Leib. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Was sagt Paulus da? Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Dieser Leib ist nicht mein Eigentum. Ich bin nur als Verwalter eingesetzt. Dieser Leib ist ein Haus, ein Tempel des Heiligen Geistes. Vers 20, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Was ist der Preis? Der Leib und das Blut Jesu Christi, was er hingegeben hat für meine Sünde. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und Paulus bezieht es sehr stark hier auch auf das ganze Thema Sexualität. In der Ehe oder als Single. Verherrliche Gott mit deinem Leib. Das dritte Haus, das kannst du vielleicht tatsächlich wortwörtlich nehmen. Du hast ein Haus, eine Wohnung, vielleicht nur ein Zimmer. Ich weiß es nicht, wo du wohnst. Da gibt es eine Wohnung, die du, wo du drin du wohnst. Und es gibt auch Dinge, die du besitzt, die in diesem Haus sich vorfinden. Was sagt Gott in Sprüche 3, Vers 9? Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Das, was Gott dir gegeben hat, das Gebrauche zu seiner Ehre. In Römer 12, Vers 13 sagt uns Paulus, trachtet nach Gastfreundschaft. Was bedeutet das? Hab eine offene Tür für Fremde. Nicht nur für Freunde, nicht nur für Familie, Verwandte, nein, für Fremde. Menschen, die du noch nicht kennst. Das fällt uns Deutschen oft sehr schwer. Wir müssen erst Leute richtig kennenlernen, bevor wir sie bei uns zu Hause in unser Wohnzimmer lassen. Aber das ist nicht Gottes Herz. Du hast ein Haus, du hast eine Wohnung, du hast Besitz. Das ist dir anvertraut worden, um es zu verwalten, in Gottes Sinne. Und wie sagt das, wie heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 32? Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei. Es ist nicht meins. Es ist nur mir zur Verwaltung übergeben. Ich bin ein Hausverwalter. Sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und sie dienten einander damit, mit dem, was sie zur Verwaltung empfangen hatten. Wir gehen weiter. Das Wort Haus im biblischen Kontext wird oft bezogen eigentlich stärker auf diejenigen, die in diesem Haus zusammen wohnen, die Familie. Paulus sagt im 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn es um die Sorge um alte Familienangehörige geht, Eltern, die alten Eltern, die Pflege und Fürsorge brauchen, sagt Paulus, wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Die Menschen, die mit uns zusammenleben, wir haben eine Verantwortung für sie bekommen. Sie sind Teil unseres Hauses. Wir sind Verwalter. Wir sollen dieses Leben, wir sind erstmal zusammen in diesem Haus und jetzt sollen wir das gestalten, das Leben miteinander. Wir haben eine Hausverwaltung in unserem Familienleben. Und es gibt dazu zwei Texte, die könnt ihr mal zu Hause auch nochmal durchgehen, wenn euch das bewegt und ihr merkt, ja, am Familienleben, wir müssen daran arbeiten. Das ist, man ist zusammengestellt, wisst ihr, und es ist so leicht, dass man nebeneinander herlebt. Jeder lebt so sein eigenes Leben. Aber wir haben eine Verwaltung empfangen. Einen Auftrag, dieses Leben als Familie zu gestalten oder als Wohngemeinschaft oder wie auch immer wir so zusammengefügt sind in einem Haus, als Familie. Das sind die sogenannten Haustafeln, werden sie auch genannt. In Epheser 5, Vers 21 bis Kapitel 6, Vers 9. Und im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 18 bis 25. Wer sich das notieren will. Epheser 5, Vers 21 bis 6, Vers 9. Und Kolosser, Kapitel 3, Vers 18 bis 25. Okay, nochmal langsam. Epheser 5, Vers 21 bis Kapitel 6, Vers 9. Und Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 18 bis 25. Das nächste Haus. Meine Gemeinde. Die Gemeinde Gottes. Wir sind zusammengefügt in einer Gemeinde, die von Gott als Haus bezeichnet wird. Lasst euch einbauen als lebendige Steine in das Haus Gottes, in den Tempel Gottes. Paulus sagt in Galater 6, Vers 10, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben oder solange wir Zeit haben. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist heute mein letzter Tag. Solange ich Zeit habe, lasst uns allen gegenüber das Gute wirken. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Lasst uns alle so, solange wir Zeit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das spricht davon, dass wir in einem Haus zusammengefügt sind. Und das sollte unsere erste Sorge sein, zu schauen, wie geht's meinen Geschwistern? Wo kann ich ihnen etwas Gutes tun? Ich weiß, die Evangelisten unter euch sagen alle, nein, wir müssen doch zuerst in die verlorene Welt gehen. Paulus sagt, nein, schau zuerst auf deine Geschwister. Geht's ihnen gut? Kannst du ihnen etwas Gutes tun? Das ist das Erste. Das heißt aber nicht, dass wir darüber die Menschen draußen vergessen sollen. Nein, auch sie sollen gesegnet werden, auch ihnen soll Gutes getan werden. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11 sagt Petrus, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Verwalter sind wir, auch in der Gemeinde Gottes, weil wir etwas empfangen haben, nämlich Gnadengaben, die sind nicht dazu da, dass wir uns cool fühlen, dass wir uns irgendwie stark fühlen, weil wir irgendwelche tollen Gaben haben, dass wir diese Gaben irgendwie ausleben, damit wir uns entfalten und irgendwie besser fühlen dabei. Nein, sie sind dafür da, dass wir anderen dienen und dass die Gemeinde aufgebaut wird. Wir haben sie empfangen von Gott aus Gnade. Wir haben es nicht verdient. Deswegen können wir uns auch nicht auf die Schulter klopfen hinterher und sagen, ja, das habe ich ja toll gemacht. Richtig. Und ich danke Gott dafür. Und ich gebe ihm die Ehre. Und darum geht es auch hier Petrus. Er sagt dann weiter hier in 1. Petrus 4, Vers 10 und 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn ich den Mund aufmache, dann soll ich mir bewusst sein in der Gemeinde, dass das, was ich sage hier, dass es von Gott kommt und dass es das bewirkt, wozu Gott es ausgesandt hat. Wenn ich meinen Mund aufmache, und da irgendein Quark rauskommt. Wem dient das? Ich möchte, dass die Worte Gottes, die auferbauen, die stärken, die Licht hineinbringen, die Heil bringen, die Segen bringen, die ja auch Korrektur, gute Korrektur bringen. Ich möchte, dass diese Worte aus meinem Munde kommen zum Segen der Gemeinde, zum Dienst an meinen Geschwistern. Wisst ihr, und es ist beides. Es ist auf der einen Seite eine hohe Ehre, dass wir mit unseren Worten Gott repräsentieren dürfen. Dass wir Werkzeuge Gottes sein dürfen durch unser Reden, das ist eine hohe Ehre. Boah, krass. Es ist auf der anderen Seite eine Riesenverantwortung. Wenn wir Dinge sagen und Menschen nehmen sie als Aussprüche Gottes und es sind keine Aussprüche Gottes, dann ist ein Problem, ne? Herr, bitte erbarme dich, dass meine Worte dir wohlgefällig sind, von deinem Geist geleitet. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auch hier die Anbindung daran. Wenn ich diene, dann geht es nicht darum, dass ich hier irgendwas bewirke, sondern dass Gottes Kraft in mir und durch mich wirkt und ihm dafür die Ehre sei. Das sagt Petrus hier auch, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der Dienst, wie Gott ihn sich vorstellt in der Gemeinde, der Verwalterdienst, wie er aussehen sollte. Das, was wir empfangen haben, gebrauchen wir, setzen wir ein zu seiner Ehre und zur Aufbauung und zur Stärkung der Gemeinde. Die Leiter haben besondere Verantwortung darin. Kann man lesen zum Beispiel in Titus 1, Vers 7 folgende. Aber das letzte hier, das letzte Haus, von dem ich sprechen will, ist die Verantwortung, die wir in der Welt haben. Auch die Welt wird als ein großes Haus von Gott bezeichnet. Wir sehen ein wunderbares Beispiel von dem Verwalter, eines guten Verwalters in Josef, dem Sohn Jakobs, im 1. Mose 39 zum Beispiel. War er eingesetzt als Verwalter im Haus des Potiphar, eines Ägypters, der nicht an Gott geglaubt hat. Aber Josef, er hat treu Gott zuallererst gedient. Und Gott hat es ihm gelingen lassen, seinen weltlichen Dienst als Verwalter im Hause Potiphars. Bis dahin, dass er sogar zum Verwalter über Ägypten und noch weiter darüber hinaus eingesetzt wurde in der großen Hungersnot, die dann danach kam. Und wir sehen sein Herz, wenn ihr das durchlest, 1. Mose 39, Vers 1 bis 9, er hatte so große Verantwortung, weil sein Chef ihm so vertraut hat, weil er so vertrauenswürdig war, hat er ihm so viel anvertraut. Und wisst ihr, Josef hat treu gedient, aber er war dann stand auch unter besonderen Versuchungen. Und die Frau seines Chefs hat ihn angemacht. Was hat er gesagt? Wie kann ich eine so große Sünde gegen meinen Chef, aber auch gegen Gott begehen? Ihm war ganz klar vor Augen, ich bin ein Verwalter, nicht nur meinem Chef gegenüber, sondern auch meinem Herrn gegenüber. Auch in dem unbeobachteten Moment, wo keiner was mitkriegt, hat er ganz klar gewusst, ich bin meinem Herrn und meinem Gott verantwortlich. Und wir sind als Kinder Gottes beauftragt mit einer großen, großartigen Aufgabe in diesem Haus, dem Haus der Welt. Wir lesen das in Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Krass. Das Licht, das Haus wird erleuchtet. Durch uns, durch die Jünger, durch die Kinder Gottes. Ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt es als Zuspruch, ihr seid es schon. Warum? Wegen dem ersten Haus, wisst ihr, weil wir in unserem Herzen ein Licht empfangen haben, das Licht der Welt, was Jesus ist, was in uns und durch uns hindurch leuchtet. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Jetzt sagt er aber auch in Vers 15 etwas über unsere Verantwortung als Hausverwalter. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wie gesagt, das gute Wirken nicht nur gegenüber den Hausgenossen des Glaubens, sondern auch gegen alle Menschen. Und dann wird der Vater im Himmel, und das ist es, wenn wir das in dieser richtigen Gesinnung tun, als Verwalter, dann werden nicht wir gelobt und gepriesen, sondern wird unser Vater im Himmel gepriesen. Dann gebührt ihm die Ehre. Was sagt Paulus nun über die Verwalterschaft? 1. Korinther 4, Vers 2. Er sagt, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Das ist es. Übt der Verwalter seine Aufgabe treu aus. Dann sagt Paulus weiter, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ob ich treu bin, das ist nicht eine Entscheidung von euch. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Nur, dass ich mich selber freispreche, heißt nicht, dass ich freigesprochen bin. Wer kann mich denn freisprechen, wenn ich ein Hausverwalter bin, der, der mich eingesetzt hat? Der Herr. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, sagt Paulus, bis der Herr kommt. In Römer 14 sagt er, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen beurteilst oder verurteilst? Er steht und fällt seinem Herrn. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringt und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Das ist das Entscheidende. Was denkst du, Gott, über mein Leben? So wie David betet, prüfe mich, Herr, und erkenne, wie ich es meine. Na, erforsche mich, durchleuchte mich. Und wenn ich auf dem falschen Weg bin, dann leite mich auf den richtigen Weg. Wo stehe ich in meiner Verantwortung als Verwalter? Bin ich ein Schebner oder ein Eliakim? Schebner, das bin ich. Das ist mein alter Mensch. Dem geht es um sich selbst. Der glaubt Gott nicht, sondern der wiegt sich in Selbstsicherheit. Schäbner, das ist mein alter Mensch. Eliakim, das ist der neue Mensch, dem es um die Ehre Gottes geht. Das ist derjenige, der neues Leben empfangen hat. Denn mit Christus bin ich gekreuzigt, mein alter Mensch. Und mit Christus bin ich auferweckt zu einem neuen Leben. Jesajas Botschaft, was ist es? Es ist dieser Aufruf. Tod dem Schebner in mir. Eliakim soll leben. Paulus sagt es im Galaterbrief zweimal. Einmal sehr persönlich und einmal auf die Gemeinde bezogen. In Galater 2, Vers 19 und 20 sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Und er sagt der Gemeinde in Galater 5, Vers 24 und 25, die dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Tod dem Schebner. Wenn wir durch den Geist leben, durch den Heiligen Geist, Christus in mir, dann lasst uns dem Geist auch folgen. Eliakim soll leben. Gott sagt uns heute, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. Eliakim, von Gott auferweckt. Gott lässt auferstehen. Und der Christus wird dir aufleuchten, denn Christus ist in Wahrheit der Eliakim, der den Gott hat auferstehen lassen. Er ist der Knecht Gottes, von dem bei Eliakim die Rede. Das ist mein Knecht. Ja, wer ist denn mein Knecht? Christus. Er hat Gott wahrhaftig gedient, von der ersten bis zur letzten Sekunde seines Lebens. Er hat von Gott die Herrschaft empfangen. In ihm hat sich der Vater offenbart. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Ja, wie es über Eliakim heißt, ich werde ihn zum Vater machen, über Jerusalem und Juda. Er wurde fest eingeschlagen wie ein Pflock an einem festen Ort. Wortwörtlich, ne? Tsch. Tsch. Kreuz von Golgatha. Und er wurde zum Ehrenthron seines himmlischen Vaters. Er hat immer seinen Vater verherrlicht und groß gemacht. An ihm hängen alle Kinder Gottes. Wir alle hängen an ihm. Und er hat die Schlüsselgewalt des Hauses Davids. Das steht in Offenbarung 3, Vers 7. Da werden nämlich diese Verse von Jesus zitiert. Offenbarung 3, Vers 7. Da sagt Jesus an die Gemeinde in Philadelphia, die kleine, schwache Gemeinde, die aber den Namen Jesus nicht verleugnet hat und sein Wort bewahrt hat. Er sagt zu ihr, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Was bedeutet das? Christus ist der Eliakim in deinem Haus. Und er verschließt die alten Wege. Und er öffnet dir den neuen, lebendigen Weg der Nachfolge. Er erfüllt dich mit seinem Geist, um dich fähig zu machen, selber ein treuer Hausverwalter zu sein, bis er kommt. Er, der wahre Eliakim, macht dich selbst auch zu einem Eliakim, zu einem Hausverwalter, der Gott wohlgefällig ist. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du, ja, du kennst unser Leben, Herr. Du kennst unser Denken, du kennst unseren alten Menschen, den Schäbner in uns, der denkt, ja, das ist alles meins und ich gebrauche es zu meiner Ehre. Herr, danke, dass du uns davon freigemacht hast, dass du gekommen bist, um zu sterben für uns, für diesen schändlichen Hausverwalter. Wir haben so viel Schande auf uns geladen, in dem, wie wir das Haus, in das du uns eingesetzt hast, das Haus, das du uns gegeben hast, wie wir das verwaltet haben. Unser eigenes Herz, unseren Leib, uns all das, was du uns gegeben hast an Besitz, unsere Familie, unsere Gemeinde, diese Welt. Herr, du bist gekommen und hast das all die Schuld auf dich genommen. Und du selbst bist zu dem Verwalter geworden, der ja seinem Vater alle Ehre gegeben hat, der zum Thron der Ehre geworden ist für seinen himmlischen Vater. Wir preisen dich dafür, dass du gekommen bist, um uns hineinzunehmen in dieses Werk, dass wir selbst neu gemacht werden, dass der alte Mensch stirbt und wir ein neues Leben haben, so dass wir Hausverwalter nach deinem Sinn sind, nach deinem Wohlgefallen. So wirke du, Christus, durch deinen Geist in uns diese Fähigkeit, treue Hausverwalter zu sein. Über unser Herz, über unseren Leib, über das, was du uns an Besitz gegeben hast. Unsere Familie, unsere Gemeinde und in dieser Welt, Herr. Amen.